Piratensender Nihorst.
Hallihallo, wunderschönen guten Abend. Heute geht es um den Soundtrack of our life. Wollen wir die Sendung wirklich so nennen?
Vielleicht fällt uns noch was Besseres ein. Ja. Ich weiß aber, dass es so oft in Musikzeitschriften so Rubriken gegeben hat, die genau so hießen. Deswegen ist es immer das Einfachste. Man sagt immer, das Einfachste ist immer am besten. Und das ist auch der Grund, warum wir gerade mit der Spieluhr, mit der Babyspieluhr, mit Guten Abend, Gute Nacht begonnen haben, weil das von ganz vielen Menschen, auf jeden Fall von mir und von dir ja auch, oder?
Ja, natürlich. Ja? Die erste Melodie.
Die erste Melodie war, die man im Leben gehört hat. Und das wird sehr oft übersehen. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht als Single jemals vernünftig rausgekommen ist.
Ja, aber da haben wir einfach mit unserer Recherche jetzt einfach mal aufgewartet mit dieser ja doch ersten Melodie, mit der wir in unserem Leben konfrontiert werden. Was ich noch sagen wollte, Barbara Schöneberger hatte auch mal so eine Sendung, ne? Soundtrack of Our Life.
Aha.
Ja, war ein Flop.
Garantiert hatte Thomas Gottschalk die auch schon mal, war ein Hit.
Kann sein.
Thomas Gottschalk weiß nicht, darf man das noch sagen? Wir dürfen Thomas Gottschalk noch sagen, oder?
Wieso? Der ist doch immer mal, ja, natürlich. Wieso, der hat doch auf ProSieben noch gigantische Erfolge gefeiert. Ja, das ist doch gerade mal 3 Wochen her.
Außerdem habe ich ein Autogramm von Thomas Gottschalk. Wusstest du das?
Dann musst du ihn jetzt den Rest deines Lebens kritiklos lieben.
Ja, ich habe hier an der Wand hängen ein Filmposter von Zwei Nasen tanken super mit einem Autogramm von Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Aber
Farmeth.
Und beide Male für Thilo. Aber genug der Angeberei, denn darum geht es gar nicht. Eine Angeberei kann man immer mal schnell einschieben,
ja, ja.
Finde
ich. Also ich muss auch mal sagen. Zum Thema Thomas Gottschalk muss ich auch eins sagen. Ich habe am Sonntag einen Big Mac gegessen. Ich weiß nicht warum.
Aber das ist ein mega Film von ihm natürlich.
Ja, ich muss dann tatsächlich sofort an diesen Film von früher denken, wo er auf dem Cinema-Cover war mit so Knieschoner,
ja.
So Inliner.
Und diesem Wahnsinnsmotorrad, diesem komischen.
Ja.
Ich habe den Film bis heute gekniffen.
Ich auch.
Aber gesehen habe ich eine Frau namens Harry. Das ist aber eine andere Sendung, die wir übrigens bald hier auch noch auf die Beine stellen werden mit unserem Stargast. Da
wird doch noch mal
Olaf Strecker vom Filmclub Buja Omega zum Thema die schlechtesten Filme aller Zeiten. Diese Sendung ist in Vorbereitung und sie wird kommen, liebe Leute.
Die schlechtesten, also ich würde
erst sagen, Ansichtssache.
Ein Kapitel deutscher Filmunterhaltung, was ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und da sehe ich auch noch mal eine Retrospektive mit Zärtliche Chaoten Teil 2.
Sehr gerne, habe ich noch nie gesehen, tatsächlich, leider. Muss ich nochmal nachholen.
Na, wie auch immer.
Wie auch immer, heute geht es um Musik und was unser Leben bestimmt hat. Die großen Hits, die hätte ja bei mir schon etwas eher angefangen. Ich habe da länger überlegt und ich gucke mal auf meinen Zettel, was ich mir aufgeschrieben habe. Weil der erste Song, den ich weiß, das ist so ein bisschen mit Kinovergangenheit gekoppelt. Nämlich Ti Amo von Howard Carpendale.
Howie.
Immer wenn ich als kleinstes Kind, ich war mit 4 zum ersten Mal im Kino, 4, 5, 6, und wirklich über Jahre hielt sich das, dass dieser Song anfangs in der Dia-Werbung gespielt wurde. Also man sah ja mal, kennt man noch Dia-Werbung heutzutage? Habe ich in unserer Kinosendung, glaube ich, erklärt. Ne? Da liefen dann einfach, da wurden Dias gezeigt. Eine Dia-Show und auf den Dias zu sehen war Werbung.
Ich glaube, die Beispiel, haben sich lang gehalten, die Dias.
Ja.
Müsste
das,
eigentlich
so von der Pizzeria oder vom Friseur, also alles ums Kino drumherum, beziehungsweise Innenstadt, in unserem Fall Gütersloh. Und das gab es natürlich damals in jedem Kino und wurde lokale Werbung beworben durch Dias. Und der Filmvorführer hatte dann so ein Klappgerät, wo er immer einen Dia rein,
das
und das tauschte er aus.
Jetzt nicht mehr wirklich.
Nein,
mehr.
Aber man sah immer, die Dias gingen so weg, die wurden so umgeblättert, wie so Buchseiten.
Ja,
dazu, damit das jetzt nicht zu hardcore war, wurde Musik gespielt und die kam immer von Kassetten. Und da waren dann einfach die Hits der damaligen Zeit, das war damals nicht.
Ich würde eher sagen, die Hits der damaligen Kassetten.
Radiosender vielleicht auch.
Meinst du nicht, dass das eine Kassette, also Ti Amo war wahrscheinlich schon 2, 3 Jahre alt, oder?
Ja, ich meine, war ja, so alle, sie war nicht top aktuell, man konnte damals, es ging länger als eine normale Top 10, würde ich sagen, die waren länger haltbar, so ein bisschen. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Ich meine, Ti Amo wird heute noch gespielt, aber ich habe immer, wenn ich im Kino saß, habe ich mich auf Ti Amo gefreut. Da wusste ich, gleich kommt wieder dieser Song, wo der Mann singt irgendwie. Ich habe überhaupt nicht verstanden, ich wusste ja auch gar nicht, was das heißt. Und ich fand
Pizzeria da Rocco, Komm, schon, ich komme in unsere Pizza hinein.
Ja, das war
wir den... haben Getränke. Kommen Sie Pizza und
Taroko. Ja, das war das. Das
Bar Tropicana war, glaube ich. Bar Tropicana.
Bar Tropicana. Bei Tropicana. Manchen Dias war Ton dabei. Und man hatte das Gefühl, das haben die. Die Besitzer dieser, die Kleinunternehmer selber aufgenommen. Und
Pizzeria Taroko, genießen Sie bei uns die spritzige Coke und die fruchtige Fanta. Also, liebe junge Hörer und Hörerinnen da draußen, es war für lokale Anbieter früher nicht so ohne weiteres möglich, einen coolen Bewegbildclip zu drehen. Das war einfach zu teuer.
Das war nicht möglich, das konnte sich gar keiner
leisten. Das konnte sich keiner leisten. Ihr seht heute auch auf Lokalebene, wohlmöglich Werbung, die ihr ein bisschen belächelt, die aber schon immer einen recht hohen Qualitätsstandard hat. Bevor das der Fall war, gab es auch Bewegbild mit einem schlechten. Also da gab es viel schrottige Lokalwerbung. Und davor gab es eben diese Dias. Aber diese Dias gab es verflucht lang. Ich weiß, dass ich im Kino saß und dachte, Mensch, es gibt immer noch diese Dias.
Und es hörte nicht auf. Das ging ja manchmal eine Viertelstunde. Ne? Viertelstunde Dias, also eine Folter.
Ja.
Das war ja für Kinder sowieso eine Folter. Erst die Dias, dann die Trailer zu lauter Filmen, die man nicht ertragen konnte. Katastrophenfilme, Horrorfilme, was weiß ich was. Und man musste sich die Augen zuhalten, bis dann endlich der Disney-Film kam.
Richtig.
Das wurde ja dann nicht. Ich muss sagen, das ist auch gut. Das muss man auch wirklich nicht machen. Ich hatte immer Angst. Ich dachte, ja, hoffentlich kommt jetzt nicht wieder sowas Schlimmes. Und dann immer sind so Vulkane ausgebrochen und dann sind alle irgendwie runtergefallen und dann irgendwie gestorben. Und dann war immer so eine Action. Flucht nach Athena, weiß ich auch noch. Fand ich auch, war mir zu hart alles. Flucht nach Athena. Aber wir sind ja gar nicht.
Ja, nee, wir driften schon wieder ab. Arenalos. Also was ist so meine Erinnerung ist. Natürlich als Gütersloher.
Von Areola!
Ach, der olle Vogel immer in der Werbung.
In der Werbung kam immer so ein Papagei. Ja, genau, so eine Papagei-Figur, ne?
Die, ja, diese von der Seite, so eine Marionette.
Von Areola!
Oder war es nachher eine Spielpuppe?
Ne, ja, dafür war der Hals zu dünn, ne? War, glaube ich, so an.
Marionette, ne?
Marionette.
Das war ein Maskottchen in der Werbung von der Firma Areola.
Areola war auch Bertelsmann, ne?
Glaube ja.
Verrückt.
Von Areola!
Also wie sehr...
Ja, aber welche Platten wurden da beworben? Das waren dann diese Top 25 Party-Hits, wo dann die Top 25 der größten Hits des Jahres drauf waren.
Bestimmt. Ich wollte eigentlich darauf zu sprechen kommen, dass unsere Eltern einfach den ganzen Schrank voll hatten mit diesen Schlager-Compilations.
Mhm.
Die Cover waren geil. Die waren bunt, da waren die Bilder drauf von den Künstlern. Und naja, ich finde eigentlich der schillerndste und beste und der nachhaltigste ist für mich Udo Jürgens, den ich bis heute mag. Auch Griechischer Wein, muss ich ehrlicherweise sagen, ist so der Song, der auf den Partys unserer Eltern gespielt wurde. Es ist der erste Song, an den ich dann denken muss, den ich auch bis heute mag. Aber klar, Griechischer Wein lief vielleicht ein bisschen sehr oft. Verrückterweise passt er immer noch in die Zeit, vielleicht sogar... Also ja, immer. Ne? Also klar, dieses Gastarbeiterthema und so. Was ja auch jetzt mit Hanau und so. Also irgendwie ist da Griechischer Wein, ne? Also die Morde von Hanau, die sich gejährt haben letzte Woche. So, ne? Also wie gehen wir mit den Menschen mit Migrationshintergrund um und so weiter. Das ist ja auch alles irgendwie in Griechischer Wein drin. Es ist eigentlich ein Jahrhundertsong, behaupte ich jetzt.
Ja. Das ist auch das, woran ich immer denken muss. Denn natürlich sind dann die ersten Stücke, die man so rekapituliert. Das ist klar, die Kinderzeit, das ist nicht Kino. Und das, wie du sagtest schon, sind diese Sommerfeste von unseren Eltern, wo dann wahnsinnig alte Menschen eingeladen wurden, um Partys zu feiern. Wenn man zurückrechnet, waren die alle Anfang 30. Das ist, oder zum Teil noch Ende 20. Ja, natürlich, Ende 20 sogar. Das ist ja verblüffend aus heutiger Sicht. Und wir hatten einen großen Garten und meine Eltern hatten eine damals sehr moderne Anlage und spielten dann so ein paar Hits der 70er natürlich, die man dann so mitkriegte.
Von Schneider.
Ne?
Die Anlage.
Von
Anlage.
Schneider.
Eine Anlage von Schneider.
Echt? Das hätte ich nicht mehr gewusst. Mama hatte dann so ein paar Beatles-Platten, das kannte man früh.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Und ich weiß noch, es gab so Songs wie Disco Duck. Gab es irgendwie, war das der Ententanz? Irgendwie in Englisch? Disco? Ich weiß nicht mehr. Was ich aber noch genau weiß, ist Tarzan ist wieder da. Kennst du das noch? Mhm. Tarzan ist wieder da. Tarzan, unser Dschungelheld. Tarzan, unser Dschungelheld, der niemals auf die Schnauze fällt.
Den fanden wir dann als
Kinder. Ja, den fanden wir super, weil Tarzan drin vorkam.
Tarzan und Zorro waren die ganz großen Namen.
Klar, wenn jetzt ein Song mit Batman gewesen wäre, das wäre noch geiler gewesen.
Ja,
oder mit Zorro. Aber
Batman, unser großer Held, der niemals auf die Schnauze fällt. Genau. Nein, das wäre auch irgendwie despektierlich gewesen.
Was auch drauf war, ein Übersong, den ich damals in der Jugend eher als Hörspiel wahrgenommen habe. Ich habe mir letztes Mal angehört, ich war immer noch totaler Fan, ist Frank Zander, der Ururenkel von Frankenstein. Das ist ein Spitzensong.
Ja,
und du hörst das, das ist alles wie so ein alter Universal-Film. Da ist Blätter drin und er wird irre.
Sondersongs, die habe ich auf WDR 4.
Und dann gibt es am Ende sogar noch so einen Plot-Twist in dem Song. Ich will jetzt den Plot-Twist keinem verraten, denn ihr, die ihr den Urenkel von Frankenstein tatsächlich nicht kennen solltet, holt es mal nach und ich verrate nicht das Ende, denn da kommt eine Überraschung, eine inhaltliche.
Herr Frank Zander ist ja... ja, was ist einer der umtriebigsten Medien- und Musikleute der 70er? Der hatte ja da auch zu der Zeit die Plattenküche. Kann ich mich aber nur, ja, also die Wiederholung kenne ich auch, aber so die zeitnahe Ausstrahlung, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ist zu lang her.
Ich habe die Plattenküche mal sehen dürfen, das war bei Onkel Wilfried. Weil Heike durfte ja immer länger aufbleiben und ich habe mal bei Heike, das ist meine Cousine, unsere Cousine, da habe ich mal gepennt und dann durfte Heike abends um, boah, wann kam das? Das kam recht spät halt, 21:45 durfte sie Plattenküche gucken und da durfte ich mitschauen. Und das fand ich radikal, weil ich weiß noch, das waren, glaube ich, Helga Feddersen, Frank Zander und Karl Dall. Und die haben dann da so auf den Putz gehauen, da wurde auch mal was gesprengt. Ne? Es war eigentlich der Vorgänger von Bananas, also Sketche und Musik.
Ja.
Und ich fand's rau als Kind. Ich fand's rau. Karl Dall hatte da so einen lustigen Namen.
Bist du sicher, dass Karl Dall da
war? Ja, der hatte da Auftritt. Und weißt du, wie Karl da nämlich hieß?
Nee.
Jetzt kommt's, pass auf. 3, 2, 1. Karl Toffel.
Ja, ist ganz gut.
Karl Toffel.
Karl Toffel, ja.
Mhm.
Also Plattenküche, also Helga Feddersen ist ja einfach spitze.
Ja, gibt einen guten Dokumentarfilm mit uns über Helga Feddersen gerade,
ja?
Der letztes Jahr rausgekommen ist. Ich glaube, der lief auf Arte, aber ich habe mir in irgendeiner Mediathek geguckt und sehenswert. Wer da mal nochmal eintauchen möchte in die Zeit, in die 70er, sie wurde ja sehr als Ullknudel, sagen wir mal, damals tituliert, aber sie hatte auch noch viel mehr auf dem Kerbholz, möchte ich fast sagen. Und das wird in dieser Doku alles beleuchtet. Frank Zander hat halt auch selber Musik gemacht, hat moderiert und ich weiß, dass es eine Sendung gab von seiner Show Vorsicht Musik, die war absolute Pflicht auf dem Schulhof. Heute Abend müssen wir Vorsicht Musik gucken, weil schon in der Hör zu, das war ja wohl eine Aufzeichnung, gab es Fotos von dieser Sendung Vorsicht Musik und weißt du, wer zu Gast war? Du musst es raten.
Bei Vorsicht Musik, wer zu Gast war?
Ja.
Gab es da nicht auch so eine Figur, die dann da gesprochen
hat? Ja, der hatte auch so ein Viech dabei. Was war das denn nochmal?
So weißt du, wer die Synchronstimme war?
Nee.
Hugo Egon
Balder. Nein, der hat dieses Biest. Was war das, ein Bär oder was war das? Nein. So ein Trottel, also, Viech in so einem Kostüm. Warte mal, Frank Zander war so, pass auf, oder war das ein Vogel? Was war das? Was
der
war
sah denn das? Nicht so ähnlich aus wie dieses komische RTL-Maskottchen, was dann irgendwann kam.
Karlchen?
Ja,
so ein Biest?
Ja, irgendwie so.
Ach, echt? Okay, das weiß ich nicht.
Also so eine
Schräge. Du musst auch bei YouTube gucken.
Irgendwas, ja, wie auch immer.
Ich gebe dir einen Tipp, es war eine große amerikanische Rockband. Ich gebe dir noch einen Tipp, es war eine große amerikanische Rockband, der Sänger hat eine ganz, ganz lange Zunge. Nee, nicht der Sänger, der
Gitarrist. Kiss, echt?
Ja, Kiss.
Ach, guck.
Ja, Kiss waren zu Gast. Und die war dann so mit Nebel und so, und das muss man natürlich
sehen. Nebel.
Ja, Nebel.
Ich war im Dezember vor einem Jahr noch bei Frank Zanders Weihnachtsessen. Und das ist eine Großveranstaltung. Man muss es jetzt mal ganz klar sagen, es ist riesig groß. Ich glaube, es ist sehr bekannt, ich weiß nicht, ich muss es nicht wirklich umfangreich erklären. Ja,
für Obdachlose einfach ein ordentliches
Weihnachtsessen. Für Obdachlose, Bedürftige, die kriegen da
im Hotel. Ich habe den nie gesehen und nie kennengelernt, ich bin neidisch.
Im Hotel Estrell kriegen die da eine schöne, warme Speise zu Weihnachten und es ist rappelvoll, eine riesengroße Halle. Ja, ja. Und das ist der Schirmherr ist Frank Zander, der das seit zig Jahren macht und es ist gewachsen und gewachsen. Und da denkt man immer so, was sind denn hier für so Leute? Dann guckt man und so und dann Prominente teilen das dann da aus, das Weihnachtsessen. Und es sind viele Prominente, Renate Künast ist immer da, Dieter Hallervorden war mal da und so. Und dann denkt man irgendwie, dann glaubt man, man hat alles so gesehen und dann... dann kommen später aber auch noch so ein paar Großkaliber, ja, die laufen da alle auf und kam Nebel, stand plötzlich vor mir. Und wen ich noch gesehen habe, und da habe ich meinen Augen nicht getraut, plötzlich stand ich vor Reinhard May.
Nein.
Und da dachte ich, verdammte Axt. Und ich denke, er ist aufgetreten. Ich mache mich dann irgendwann aus dem Staub. Also man verteilt alles, man hat Interaktion und irgendwann sagt man so, ja komm, jetzt ist gut. Dann wird auch feuchtfröhlich gefeiert. Dann macht man sich vielleicht ein bisschen besser aus dem Staub. Und dann habe ich Reinhard May verpasst. Was für ein Ärgernis, weil...
Das ist schade.
Der gehört eigentlich auch in die Zeit, worüber wir gerade sprechen, ne?
Ja, absolut. Über den Wolken hat man ja auch so
mitgekriegt. Ich konnte gar nichts mit dem als Kind anfangen. Ich fand es völlig langweilig.
Über den Mann, Wolken war doch immer ganz schön.
Fand es langweilig. Mann, ja, mit Gitarre auf dem Hocker. Aber heutzutage finde ich Reinhard May ganz fantastisch. Ich höre den sehr, sehr gerne.
Also Reinhard May, klar. Und auch James Last. Denn auch James Last war damals immer auf diesen Kassetten bei der Fotoshow im Kino. Und zwar mit einem bestimmten Song. Kennst du den überhaupt vom Namen?
James Last?
Ja, James Last, Biscaya.
Biscaya, ja.
Und deswegen Biscaya heute, würde ich sagen, auch ich ist mal schwer eine Top 10. Ne? Vielleicht müsste man es echt irgendwann in der letzten, am Ende mal auflisten, was wirklich die 10 besten, tollsten Songs sind. Aber irgendwie Biscaya gehört für mich auch irgendwie dazu. Ich wurde oft belästert. Ne? Ich weiß auch, ich war ja zufälligerweise auf dem letzten Konzert von James Last, es war in der in Köln, in der Lanxess Arena, und habe ich Jürgen getroffen.
Ja, ja.
Und Jürgen, auch James Last Fan. Und dann habe ich gesagt, weil ich war ja naiv, bin ja nicht so ein James Last Ultra. Und dann habe ich zu Jürgen gesagt, Jürgen hat ja James Last natürlich schon zigmal gesehen. Da habe ich gesagt, ich freue mich so auf Biscaya. Da hat Jürgen gesagt, das spielt der nie. Der hasst das, der kann das nicht mehr hören. Bist du irre? Biscaya, ich lache mich kaputt. Dann glaubt er, der spielt Biscaya. Der spielt natürlich nicht Biscaya. Und dann dachte ich schon, ach Mann. Und dann saß ich drin, hat er Biscaya gespielt. Ha! Und dann wollte ich, das hat er seit Jahren nicht gemacht. Und ich war froh, dass ich es gehört hatte. Ich war gerührt, dass er das gespielt. Biscaya, weißt du, toll. Ne? So einfach mal live erlebt so.
Ja,
das war eine gute Sache auf jeden Fall. Es war ja früher dann so, dass man viel auch Musik dann einfach nur hörte, weil sie im Fernsehen lief. Ich weiß noch, Mondbasis Alpha 1, da war ich auch sehr, sehr klein, hatte im Abspann immer, das habe ich natürlich ganz spät erst im Internet recherchiert und dann mit YouTube abgegriffen, Oxygene 2 von Jean-Michel Jarre.
Oh,
und als Kind hast du natürlich nicht gewusst, dass das irgendwie ein Soundkünstler extravaganter Natur ist aus Frankreich, sondern man dachte nur, boah, ist das ein geiles Lied immer im Abspann. Ja, das ist im Original nicht gewesen in der amerikanischen Serie, es war nur in Deutschland haben sie das ausgetauscht.
Was war denn der Vorspann von Nasovas? Der hatte auch immer dieses...
Ja, aber das ist, glaube ich, extra komponiert dafür.
Extra komponiert.
Der genauso wie Captain Future ist ja auch Christian Bruns extra alles hier. Ist, glaube ich, in Japan jetzt, dann auch andere Musik. Ne? Er hat extra einen Soundtrack gemacht für Deutschland.
Ich will jetzt auch nicht falsch rüberkommen, dass ich irgendwie Jean-Michel Jarre mit der Vorspannmusik von Nasovas...
Nein, das ist definitiv nicht Jean-Michel Jarre.
Und
ich will hören uns auch Leute zu, die Ahnung haben von Musik, Simon. Das ist sowieso eine super Blamage, weil wir können uns hier nicht als komplette Hipster darstellen. Ich möchte mich ja bei Linus Volkmann jetzt schon mal im Vorfeld ausdrücklich entschuldigen, dass wir seinen journalistischen Ansprüchen garantiert nicht entsprechen werden. Aber so ist das Leben. Es dürfen auch Amateure ans Telefon. Das ist Demokratie.
Ich bin auch nicht so ein riesen Carmen-Nebel-Fan. Ja?
Na, das ist überrascht.
Ist die, deswegen habe ich das eben erzählt, es ist so ein Big Name aus so einer anderen Welt,
ja,
die man nicht plötzlich vor seiner Nase vermutet. So ganz unprätentiös tatsächlich.
Aber ja, gut, aber Schlager hin oder her, wenn man in den 70ern seine Kindheit hatte, hat man natürlich Sympathien zu dem einen oder anderen Schlager.
Also zu Frank Zander auf jeden Fall.
Frank Zander sowieso, aber der hat ja auch immer so ein bisschen subversives Zeug gemacht.
Ja,
den kann man...
Aber zum Beispiel,
als wir mal gedreht haben mit Mary Rose, da fand ich das auch so. Mary Rose hat den Titelsong gesungen zu Pinocchio, der Serie, in der kleinen des Büppchen. Und das ist natürlich dann auch Magic. Und dann war die auch so nett und so betrunken und irgendwie auch attraktiv. Weißt du, das ist noch schon lange her, über 10 Jahre. Ah. 10, 12 Jahre. Mit Mary Rose und Graham Bonney.
Ja, ja, bei Mary
Graham Rose Bonney, war, den ja. wir doch nur vom Kleiderbügel her
kannten. Ja, ja, richtig. Ich hatte einen Kleiderbügel mit einem lustigen Gesicht drauf gekauft.
Und wir kannten es nicht.
Dann sagte mir der Verkäufer, ja, kennst du das nicht? Das ist Graham Bonney, 1, 2, 3 on the telephone. Und ich so, aha.
Und dann, du hattest ja nur New York Hardcore gehört zu der Zeit.
Immer nur so Quatsch. Und dann haben wir gedreht und dann stand Graham Bonney da plötzlich.
Mit Mary Rose.
Er war bestens genommen.
Und beide kannten sich offensichtlich, waren die ganze Zeit so besoffen am Shaker. Ne? Und man kam gar nicht so richtig dazwischen.
Ja. Und dann so ein Brite, der auch immer so ein bisschen Deutsch sprechen konnte, glaube ich. Und dem habe ich auch dann die Story um die Ohren gehauen.
Mit dem Kleiderbügel hast du ihm gesagt, ne?
Und er fand es irgendwie geil. Also ja, ist so super. Ja, guck, habe ich es auf dem Kleiderbügel geschafft. Ist doch geil.
Ja, die Veranstaltung war ja eh irgendwie Magic. Für den Zuhörer ist diese Veranstaltung jetzt aber nur so lange Magic, wie wir diese Namen so mystisch raushauen. Sollten, wenn wir jetzt den Titel dieser Veranstaltung nennen, ist die Magic natürlich direkt dahin.
Lassen wir doch einfach diese Titel weg.
Meinst du, den Titel Schlagernacht auf Schalke sollten wir nicht nennen?
Wir können noch so ein bisschen unseren Hipster-Vibe, ich könnte noch ein bisschen rüber retten.
Der Wendler war auch da. Der Wendler und Costa Cordalis.
Ja gut, Costa Cordalis auf dem.
Aber das Allerbeste war Karel Gott und ich war bei den Proben schon unten und habe Karel Gott mit der Band von Heino, was eine fette Bläserband ist, Biene Maja singen hören.
Das ist doch.
Das habe ich mitgenommen für die Ewigkeit, weil das passt auch in die Zeit. Biene Maja, ein Welthit, den er ja wohl angeblich in 35 Minuten aufgenommen hat, weil ihn der Producer, wer war das damals, Siegel, weiß ich, war ihm so ein bekannter Producer, der hat Karel Gott gefragt, sag mal, du bist doch dann und dann, bist du doch in München, in Schwabing, sag mal, hast du nicht Zeit? Und Karel Gott so, ja, was ist denn? Ja, du, ich ist nur für so eine ZDF-Serie hier irgendwie gerade, ich komm vorbei. Und dann hat Karel Gott das umsonst gemacht, 30 Minuten haben sie aufgenommen, hat der Biene Maja eingesungen. Ja, ja, danke, du. Er hatte, glaube ich, noch eine Flasche Wein gekriegt oder so. Du hier, du Karel, dann nimm noch. Ja, du, wir sehen uns. Tschüss. Ja, sein größter Hit geworden aller Zeiten. Ja, der hat danach dann nochmal so nachgefragt, so, ihr habt ja jetzt 5 Milliarden, Trilliarden, Billiarden damit verdient. Kriege ich vielleicht noch eine Mark ab?
Ja.
Und da haben sie ihm noch was gegeben.
Aber das ist aber schön.
Ja, ja.
Ich stand hinter Costa Cordalis. Und wer, ja, jetzt ist Costa Cordalis verstorben, wir dürfen ohnehin nicht mehr schlecht über ihn reden. Aber wer das damals gewollt hätte, er hätte es, glaube ich, nicht in seiner Gegenwart gemacht. Eine Kante, Costa Cordalis,
ja.
Ein 60-jähriger Mann, wahrscheinlich zu der Zeit, wenn nicht 65, V-förmig, wie ein Hühne stand er da, muskelbepackt. Nicht zu unterschätzen. Also das war ein Brechmann.
Ja, da hätte man nicht Stress mit angefangen.
Nee,
gut durchtrainierter.
Hätte man gesagt, du deine Songs, die habe ich auch immer gemocht. Die mochte ich auch immer.
Ja. Mir fällt noch ein.
Ich fand das zweite Album fand ich auch besser als das erste.
Von Costa.
Ja, ja. Die auf dem ersten sind ja die Hits, aber ich fand das zweite.
Ja, das zweite besser. Ist besser natürlich. Ja, ja. Das übrigens, ist also bei Nirvana. Ne? Ja, ja. Die Leute nennen nicht das erste. Ja. Lieblingsplatte ist dann In Utero.
Ja, ja.
So, aber bloß nicht Smells Like Teen Spirit. Das ist nicht cool. Ne? Lieber In Utero dann sagen.
Ich, ich mache direkt einen Sprung, denn liegt gerade so auf meiner Zunge, was sich zeitlich parallel zu dieser Phase, die wir gerade hier besprechen, abspielte, war ja auch Nico Päffken, die erstmal so Background- oder Feature-Sängerin von Velvet Underground. Habe ich nämlich aktuell so einen Film auf Arte gesehen.
Nico Icon.
Nico, wie heißt sie?
Nico Icon, Icon?
Der Film heißt Nico 1986 oder Nico, 1980.
Ah, nee, aber
es gibt auch eine gesehen. Dokumentation.
Nico Icon habe ich gesehen. Nico und, oder Icon.
Genau,
Icon.
Den haben wir mal geguckt. Und das ist eine ganz spannende Person. Ganz kurzer Abriss. Unehelich geboren in Köln als Tochter hier der Päffken-Familie. Aber irgendwie unehelich. Dann in Berlin groß geworden in den Nachkriegsjahren. Star geworden mit Velvet Underground. Heroinabhängig. Kind mit Alain Delon. Alain Delon hat es nicht anerkannt. Die Eltern aber schon. Und die Eltern haben das Kind von ihr großgezogen.
Die Eltern von Alain Delon.
Die Eltern von Alain Delon haben ihr Kind großgezogen. Und auf Arte ist der Film Nico 1986 oder 1988, also kurz vor ihrem Tod. Das Album, also ihre Karriere fing an mit The Fairest of the Season in den 70ern. Total positive Songs. Und hört dann aber auf mit mit Heroin und sowas. Und das ist einfach spannend, da bei ihr, sie hat ein spannendes Leben, es ist, man kann es total bewundern und gleichzeitig kann man da aber auch eine künstlerische Karriere so wunderbar ablesen. Meine wirkliche Karriere fing ja erst an nach dem Velvet Undergrounds.
Sagte sie.
Ja, ja. So, da sind auch ganz viele von diesen Sätzen, die um die persönliche Anerkennung buhlen, die einem ein Stück weit zum Halse raushängen. Und wie ich gerade sagte, das erste Album fängt so positiv an und dann in den Mitte der 80er singt sie dann My heart is so empty. I have no feelings. I have feelings in my song for the people, but I don't have feelings. So ungefähr. Also so ein
waren das dann Hits?
Das war so toll. Ja, das ist eben das, diese Live-Konzerte. Sie singt schief, es ist experimentell.
Aber da war sie auch sehr Heroin-Junkie.
Sie so. War Junkie und eigentlich muss man sagen, das ist nix. Du pass mal auf, das ist nix. Aber natürlich ist da ja auch im Kern eine Genialität. Jetzt kleiner Exkurs, Entschuldigung, Tilo.
Ja, zeitlich passt das, aber du hast natürlich damals jetzt keine Nico oder Dandy, Andy Warhol Underground.
Nee, habe ich erst retrospektiv zurückgeholt über The Royal Tenenbaums.
Ah, okay.
Und aber ich dachte, wir bleiben chronologisch.
Ja, genau. Kannst du dich denn, wenn ich jetzt sage, kleiner weißer Löwe, wir sind stolz auf dich, was? Kleiner weißer Löwe.
Simba.
Nee, falsch. Kimber.
Kimber.
Kimber, der Kleine, der weiße Löwe. Und dann haben wir immer versucht, den Text, man hatte ja früher nur die Chance, den Text dann einmal dienstags um 20 nach 6 zu hören. Denn man hatte keinen Videorekorder und nix. Und man hörte die Musik eine Minute Vorspann und dann war sie wieder für eine Woche weg. Und dann versuchte man, sich den Text zu merken. Und Mama hat ihn dann aufgeschrieben. Damit wir ihn endlich mal wussten. Die hatten dann einmal aufgeschrieben, den Text aus dem Vorspann von Kimber, der weiße Löwe.
Ah.
Ja, ja, ja.
Ja, das mit dem Texten
war immer so. Was wir gesungen haben auf dem Weg zum Kindergarten.
TKKG, die Profis in Spee.
Das habe ich ja nie kapiert, ne? Profis in Spee. Ich dachte immer, Mama Profis gesagt, im Schnee? Was heißt denn das? Profis in, ja. Was heißt das?
Wir uns auch gestritten haben wir uns in der Grundschule.
Ja.
Und in Spee, in der Zukunft. In Spee ist ein Begriff.
Oh, weiß ich ja immer
ja,
noch. In der Zukunft? In Spee heißt in der Zukunft.
Ja, ich kann es aber auch noch. Das ist jetzt wirklich, was ich googeln muss.
In Spee, ich dachte googeln. Immer, in Spee heißt sowas wie die Profis als Amateure oder sowas, dachte ich immer. Oder so in Zivil oder sowas.
Ja,
die Profis
genau.
In Zivil hätte ich immer verstanden.
Timo sagte auch, nein, die singen die Profis im Spiel. Und ich habe gesagt,
ach, das ist heute noch eine Diskussion. Oder war das damals?
Damals sagte er das. Und ich habe gesagt, nein, in Spee. Und dann haben wir Herr Keller gefragt. Hm? Herr Keller kannte in Spee nicht. Das ist natürlich das
Problem. Was?
Unser Klassenlehrer kannte nicht in Spee. In Bezug auf eine bestimmte verwandtschaftliche oder berufliche Stellung, die jemand in absehbarer Zeit einnehmen wird. Naja, in der Zukunft. Und ja, so ist es.
Das ist ja endlich mal, das ist gut, dass wir sowas, da sollten wir auch überlegen. Ja, kleiner weißer Löwe, wir sind stolz auf dich. Das ist der, ich habe den Text nicht nochmal recherchiert, aber das war so die Zeit, wo man mit Musik eigentlich nur vor allem durch Fernsehen in Kontakt kam. Väter der Klamotte, ne? War ja auch starke Männer, schöne Frauen. Und Werbung allgemein, Schönes heißt dir gegeben mit Gart. Diese Lieder, die schwirrten einem immer im Kopf rum. Schrecklich, ne?
Ja.
Der General macht alles.
General, ja, na klar. Aber die hast du, also das waren Ohrwürmer.
Das waren Ohrwürmer, aber das passt eigentlich gar nicht in die Sendung rein. Ne? Das ist also, ja totaler Unsinn.
Ich habe ja auch jetzt hier schon irgendwelche Kapriolen geschlagen. Kann man auch mal zum Punkt kommen. Also mein Lieblingslied aus der Zeit, mein erstes bewusstes Lieblingslied ist Genghis Khan.
Ach, stimmt. Gut, hey, dass du es sagst.
Hey. Genghis Khan.
Ja.
Und Produzent war Leslie Mandoki. Und man ist es einfach gewohnt, dass die Helden von früher so ein bisschen abgetakelt sind, schlecht gealtert, irgendwie nicht mehr cool oder irgendwie auch im Konflikt stehen zu ihrem damaligen Kunstwerk. Das kennt man irgendwie, das erwartet man schon. Aber dann habe ich Leslie Mandoki auf irgendeinem roten Teppich getroffen.
Wahnsinn, der mit dem Schnurrbart ist das. Ne? Das war der Mongole in der Band. Ne?
Das bietet sich an bei seinem Schnubi.
Ja, ich weiß noch, wie er aussah mit dem Säbel, glaube ich.
Und der war ein gut gelaunter und es war ein richtig nettes Pläuschchen mit ihm. Er sah auch irgendwie gut aus. Also er hat eine schräge Frisur, aber das war ihm irgendwie auch bewusst. Und es war eine ganz witzige kurze Begegnung. Nur 20 Jahre nach dem Lied. Auch diese Begegnung ist mittlerweile schon wieder 15 Jahre her.
Ich kannte Genghis Khan das Lied vom Erzählen. Jetzt kommst du. Ich kann es vom Erzählen. Aber weil nämlich Oliver Lemke sagte, heute Abend gucke ich Eurovision Song Contest. Nee, das hieß natürlich damals anders. Ich gucke heute Abend Grand Prix, darf ich gucken. Ich so, was ist denn das? Ja, da treten so Lieder und Bands gegeneinander an. Und so, das ist ein Contest, hat er natürlich nicht gesagt, der Wettbewerb wahrscheinlich. Und da singen heute Genghis Khan. Was ist das denn? Darauf freut Genghis Khan, eine Band, das ist so völlig uninteressant, hat mich gar nicht interessiert. Ich wollte mal irgendwas mit wahrscheinlich Monstern sehen oder Grusel. Ja, freute sich. Und dann gab es da auch irgendwie eine, ich weiß aber nicht, ob die mit Genghis Khan aufgetreten sind oder mit Moskau beim Grand Prix. Das wüssten jetzt wahrscheinlich ein paar Fachleute besser als wir.
Moskau war auch ein Hit.
Ja, das war auch ein Hit. Ne? Genghis Khan. Ja, das war immer so. Hat man dann so drüber gesprochen.
Also Zorro, Tarzan, das waren unsere Helden. Genghis Khan hätte auch unser Held sein können, aber mit der Mongolei haben wir nichts am Hut, die ist zu weit weg.
Ich hatte irgendwann die Schnauze voll und habe dann mal, ich greife auch vor, weil das ist ja chronologisch, kommen wir gleich noch zu was anderem, aber ich habe dann all diese Titelmusiken von den ganzen Serien aufnehmen wollen, damit ich sie endlich mal hören kann. Und da habe ich diese Schneideranlage, nämlich mit irgendeinem komischen Audiokabel an den Fernseher angeschlossen, Audio-Outbuchse am Fernseher, und dann konnte ich die Musik praktisch auf dem Kassettenrekorder der Schneideranlage dann mittapen. Und der erste Song, den ich, oder nicht der erste, aber ich wusste, ich muss unbedingt die Musik haben von Die Straßen von San Francisco. Boah. Jetzt pass aber auf, ich kannte die Musik ja überhaupt nicht, weil Die Straßen von San Francisco kamen ja nachts. Das kam ja immer um 23 Uhr, was weiß ich was. Ich dachte mir nur, das ist eine amerikanische Krimiserie und die Titelmusik muss gut sein. Und dann habe ich Mama bequatscht, irgendwie, nimm mir bitte die Titelmusik aus für die Straße von San Francisco. Wieso willst du denn die Scheiße und so? Was soll das denn? Warum willst du das denn haben? Ich so, ja, ich will die, keine Ahnung, ich will die mal hören. Ja, hat sie mir dann aufgenommen. Und sie meinte, so nerviges Gequäke. Ne? Das willst du haben auf Kassette. Hab mir angehört, ich fand die Musik total geil. Ne? Ja, ich war super froh, es war wie eine Trophäe, dass ich das auf dieser Kassette hatte. Ja, ja. Weil das waren natürlich die Sachen, die spät liefen. Die waren natürlich nicht leicht auf Kassette zu kriegen. Weil ich durfte ja nicht so lange aufbleiben. Ja. Das waren ja richtige so Highlights dann auf dem Tape. Ja, fünf Kassetten, Filmmusik habe ich heute noch. Natürlich habe ich die noch. Wundert's euch? Nein.
Also was das früher für ein Krampf war, wenn man die Original-Vorspannmusik von irgendwas irgendwie auf Kassette haben wollte, das ging ja irgendwie nicht. Also das gab es nicht auf Platte.
Es gab es auf Platte, aber...
Aber man hatte keinen Plattenspieler.
Nee, selbst wenn. Es war nachgespielt.
Es war immer nachgespielt.
Es war nicht die Originale, es war immer irgendein Bertelsmann-Orchester, was das grauenhaft nachgespielt hat. Ich habe Versionen von Star Wars, das, Mama hatte mal eine Platte mitgebracht aus dem Antiquariat von Bertelsmann. Das waren so Waren, die waren leicht beschädigt, die kriegten Mitarbeiter bei Bertelsmann billiger. Und dann hatte sie mal so ein Ding mitgebracht, die Sounds of the Galaxy oder so. Und dann waren da so Science-Fiction-Musiken drauf, Star Trek und alles. Und ich dachte, ich sterbe, das ist ja das Geilste der Welt. Aufgelegt, alles nachgespielt in schlecht mit Keyboard und Sound und Rhythmus. Ah, das war immer so enttäuschend.
Ja, ja.
So wahnsinnig enttäuschend. Ich habe das letzte Mal, wo ich auf sowas reingefallen bin, war ein Best of AC/DC. Das habe ich im Saturn so... Immer dasselbe Cover und verschiedene Bands. Und Best of AC/DC. Da dachte ich, ja komm, das nehme ich jetzt mal mit. Zu Hause angemacht, da war das nachgespielt. Ich merke, es war nah dran. Es war irgendwie so eine komische Hardrock-Kapelle, ja, die keiner kannte. Ja. Und die hat dann die AC/DC-Songs nachgespielt. Und dann war das ganz nah am Original. Aber es war nicht das Original. Also es ist besonders schmerzhaft.
Ja.
Und ich weiß auch, wo ich die CD losgeworden bin. Ich habe sie Stefan Brückerhoff ins Regal geschoben.
Der hat das bestimmt.
Ich wollte es einfach nicht wegschmeißen. Ich dachte mir einfach so, man kennt das, ist ja auch Müll, weißt du? Den kann man ja nicht einfach sich ja auch im Sinne der Ökologie, war ich bei ihm und habe ihm dann heimlich so diese, ja Stefan, jetzt weißt es, wenn du das hörst, heimlich the best of AC/DC schön da reingemogelt. Also der hat die noch. Ja, vielleicht.
Ach, ich finde es ja noch okay, wenn man es dann direkt merkt. Bei mir war es so schlimm. Ich habe mir irgendwie so eine Ennio Morricone Compilation da gekauft mit so und so vielen Hits von Ennio. Und es war auch nachgespielt.
Oh,
ich
habe
es aber nicht gemerkt. Bis mir Jochen irgendwann so sagte, ja, das ist alles nachgespielt. Und dann wusste ich, okay, das war jetzt ein ganz vernichtendes Urteil. Ach ja, stimmt. Das ist ja alles nachgespielt. Na und hinfort damit. Junge.
Ja, das ist gruselig. Ja.
Aber zum Beispiel, also irgendwie, man hatte ja schon den Anspruch, dass man irgendwie ein Kabel hat, was man in den Fernseher steckt und in den Kassettenrekorder und dann nimmt man was aus dem Fernseher auf. Das war so eine wirkliche Aufnahme.
Mhm.
Und die war eigentlich nicht möglich.
Die Aufnahme war dann aber am Ende tatsächlich ganz gut sogar, die ich da immer gezogen habe von dem.
Ach, das hat funktioniert.
Das hat funktioniert. Also das ist damals für Tape-Verhältnisse war das wirklich eigentlich 1:1. Ja gut, also Tape aber war ja immer ein bisschen rauschig.
Das war aber auch es war grundsätzlich gut. Dass so technische Gegebenheiten kamen und aber auch wieder gingen. Dann hatte man ein anderes Gerät, damit konnte man dann nicht wieder aus dem Radio aufnehmen oder so.
Mhm.
Oder das, damit konnte man dann dies, damit da. Es war ja auch, gab ja so viel Hi-Fi-Zeug, so viele unterschiedliche Marken und Anlagen und Türme und Verstärker und hast du nicht gesehen.
Ja. Ich würde sagen, dass das konkrete, bewusste Hören von Popsongs bei mir anfing mit Mel Sandocks Hitparade. Kannst du dich daran erinnern? Mel Sandok war ein, ich habe mir das nämlich jetzt mal recherchiert, ich habe es schon mal gelesen gehabt, sein GI, der 1957, also als Amerikaner nach Frankfurt gekommen ist und hat dann da schon seinen Sold aufgebessert mit DJ-Leistung. Hat schon so, er gilt als Miterfinder der Diskotheken sogar. Und hatte dann später im Radio einfach Sendungen mit Hits und ich habe Mel Sandoks Hitparade gehört, das war glaube ich WDR 2 damals. Und das kam meiner Meinung nach, das weiß ich nicht mehr genau, ich glaube, es kam montags um 8 Uhr und ging bis 9. Und da hat er dann immer eine von Hörern gewählte Top 15, glaube ich, wäre es gewesen, gespielt. Und nur durch diese Sendung habe ich dann so Sachen kennengelernt wie Come Back and Stay von Paul Young, eins meiner ganz ersten Lieblingslieder oder auch Everything Counts von Depeche Mode lief da auch. Und ganz großer Lieblingssong von mir, ich meine, das wäre auch noch in die Ära Mel Sandok gefallen, People Are People.
Auch Depeche Mode.
Ja.
Super. Ja, legendärer Typ.
Das sind so auf jeden Fall alles dann auch noch so Lieder, die sich eingebrannt haben, die da...
Muss man ganz kurz sagen, das hast du ja dann auf deinem Radiowecker.
Das habe ich auf dem Radiowecker gehört. Ich hatte nichts zum Aufnehmen. Ich konnte es auch nicht archivieren und nochmal hören. Ich hätte natürlich auch damals schon eine Single kaufen können, denn ich war ja 11 oder 12. Aber irgendwie hatte man wenig Taschengeld und irgendwie bin ich auch gar nicht so richtig auf den Gedanken gekommen, dass ich jetzt mal losgehe und mir einen Plattenspieler hole.
Aber so viel Geld.
Ich hatte einfach diesen. Nee, hatten wir auch nicht. Mit 10, 11 hast du ja auch nicht so viel. Nee, ich habe es einfach. Ja, ich habe dann immer Come Back and Stay von Paul Young einmal in der Woche gehört bei Mel Sandok. Und das war eine ganz lange Zeit lang auf Platz 1.
Ja, mit Sicherheit. Tilo hat es gehört, wenn nicht sein Radiowecker plötzlich dieses komische, unsägliche, schrecklich schrebbelnde Rauschen an den Tag gelegt hätte. Also alle 10 Minuten fing er damit. Keine Ahnung warum. Das ist einfach das analoge Zeitalter. Da gab es so eine Sachen.
Und Mel Sandok hat in die Songs ja auch immer noch reingequatscht. Ne? Für die, die es natürlich aufgenommen hat, er natürlich immer noch. So sagen, könnte man sagen, so 10, 20 Sekunden hat er ja immer noch abgekürzt, dass man das nicht, das war ja das, die frühe Form von Raubkopie auf Kassette. Ja,
auf jeden
dann,
Fall.
Ne?
Auf jeden Fall.
Und dann, wenn er sich verquatscht hatte, das war das Schlimmste, man wartete auf den ersten Platz. Und der kam natürlich, klar, kurz vor den Nachrichten, kurz vor 9, ne, im Idealfall. Und dann hatte er sich verquatscht, dann war er knapp mit der Zeit und dann konnte er manchmal auch nur den halben Song spielen. Ach, das war immer ein Drama.
Ja, okay,
und dann, klar. People are people, oh, gleich kommt wieder People are people. Oh nein, scheiße, jetzt wieder nur eine, nur der halbe People are people.
Ja, ja. Ich hatte ein Mixtape von Hit Chips auf WDR 1, so hieß es auch mal Mixtape dann, das lief von 13 bis 15 Uhr, 2 Stunden moderiert, was so musikalisch gerade lief, meinetwegen Johnny B, How Much There Is To Say, also Johnny B.
Ja, ja, oder, ich meine, aber Moment, aber Hit Chips war die Sendung nachmittags.
Genau.
Da liefen Videoclips im WDR. Bei Melzando war Radio.
Das Chips war ja nicht... mit Thomas Germann im WDR.
Ja.
Aber
Hit ich glaube, du meinst Hit Chips. Schlagerrallye mit Wolfgang Roth.
Nee, es war WDR 1 um 13 Uhr.
Im Radio.
Im Radio. Aha. Da habe ich so Mixtapes, aber ich meine.
Ach so.
Ja, wie hieß es denn?
Das habe ich vergessen, weil vielleicht hieß es ja Hit Chips.
Ich hatte so durchsichtige Sony-Kassetten, die fand ich echt ziemlich cool und Hightech. Und dann habe ich
am schlechtesten war immer BASF.
BASF, Chromdioxid 2 war doch voll okay. Die gab es beim Aldi, die waren immer gut.
Na, welche waren denn diese Rauschenden immer?
TDK
war. Diese braunen, weißt du, wenn das Band möglichst schwarz ja, war, dann war der Sound meist gut. Und wenn das Band so braun war, dann wusstest du dann, so eine Qualität.
Ja. So, da liefen so Songs, John Farnham, You're the Voice oder Huey Lewis and the News oder Take On, so eine Sachen irgendwie. So. Naja, wie auch immer. Aber, und dann gab es noch am Samstag, Mittag, Nachmittags gab es auch Hörercharts. Da war ein Jahr lang von Aha, aber nicht Take On Me, sondern The Sun Always Shines on TV. Mhm. Ein Jahr lang war das
da. Echt? In den das war, glaube ich, Schlagerrallye.
Das war Schlagerrallye.
Weißt du, was war der andere große Hit war bei Schlagerrallye?
Mit Wolfgang Final Rallye? Countdown.
Oh Gott, ja, das auch.
Boah!
Ja, oh Gott.
Das noch kein Ende mit Final Countdown.
Ich habe das Lied zum ersten Mal gehört, Final Countdown, und dachte, aha, okay. Ich habe es zum zweiten Mal gehört, war mega Fan. Ich habe es zum dritten Mal gehört, fand's gut. Und ab dem vierten Mal fand ich so ein Scheiße.
Das
ist das Lied am schnellsten, am schnellsten zu überhörende Lied der Welt.
Findest du?
Ja, Final Countdown finde ich nicht. Ich fand tatsächlich dann von Europe am Ende Carrie besser. Das war so eine Ballade. Ja, würde ich sagen, das könnte ich mir heute noch anhören. Ja. Aber nein, ich meine, einen ganz anderen Song, der war auch ungefähr ein Jahr auf Platz 1 in der Schlagerrallye. Der Song war schon in der Realität draußen. Gar kein Hit mehr. Schon fast vergessen. Da war der bei Wolfgang Roth noch Platz 1.
Aber
vielleicht wäre, wenn es die Sendung gäbe, wäre der jetzt noch Platz 1, könnte ich mir vorstellen.
Aber das waren die Teams.
Weißt du nicht, welcher Song?
Nein.
Jetzt, wenn ich sage, weißt du es.
Ja, ich.
Moonlight Shadow von Mike Oldfield.
Ach, Moonlight Shadow.
Das war nicht tot zu kriegen. Ja, ich meine, Schlagerrallye war ein bisschen die Ablöse von Mel Sandow, ne? Weil der musste dann ja aufhören. Ich habe gehört jetzt, und ich habe es gelesen bei Wikipedia, wegen schlechter Quoten. Und es stand auch bei Wikipedia, was bis heute regelmäßig angezweifelt wird. Ja. Was ich aber auch anzweifle. Ja. Weil jeder hat Mel Sandow gehört.
Quoten beim Radio.
Quoten, erstmal ist es eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. 1981 bis 84 lief das. Davon und dann öffentlich-rechtlich. Und dann von und deswegen Quoten abzusetzen. Die einzige Sendung, wo unsere Musik lief damals. Unsere, also Mainstream, klar.
Und vor allem gab es auch keinen anderen Radiosender. Ich meine, war ja, also WDR hatte ja eine Monopolstellung.
Ja, und es wurde ja auf allen WDR-Sendern irgendwie gefühlt nur gequatscht. Okay, WDR 4 lief nur Schlager, WDR 2 gab es diese eine Stunde in der Woche.
Ja, ja. Das ist, WDR 4 war eine Zeit lang echt schrecklich. Und mittlerweile kann ich es mir tatsächlich ganz gut.
Ja, aber mittlerweile ist ja auch, läuft ja auch nicht mehr Herzilein, ne?
Ja, sie haben es ein bisschen an mich angepasst.
Das ja, ich habe das wahrscheinlich auch. Alter. WDR 2 ist auch Soundtrack of, All, of My Life, ist während der Lehre von 89 bis 92 als Druckformhersteller und dann lief rund um die Uhr WDR 4. Ich weiß die Lieder jetzt alle noch. Und das war die Zeit von Herzilein. Und dachte, was ist das denn für eine Scheiße? Herzilein, draußen. Was machen die denn? Das ist ein Horror.
Ja, es war hart.
Ja, na, es war hart. Und es kam jeden Tag kam das. Und dann auch immer irgendwie die Fischer von San Juan. Und es lief so dieser ganz harte Schlager. Nicht dieses geile Zeug aus den 70ern. Es lief so dieser brutalo Keyboard-Horror.
Ah, ne?
Dieses, was man dann wirklich in 80ern, weil hörte man ja ganz andere Sachen, das Grauen war. Ja, also Mel Sandow, eine absolute Legende. Es gibt einen Filmauftritt von ihm. In dem Film... Die lustigen Weiber von Tirol. den ich mal im Kino gesehen habe, ich darf nicht sagen wo. Und das ist ein lustiger Revuefilm von Hans Bilian. Hans Bilians größter Filmhit war ein deutscher Kinofilm, 1976 mit, ich glaube, 3,5 Millionen Zuschauern.
Theo gegen den Rest der Welt.
Falsch. Josefine Mutzenbacher, wie sie wirklich war. Bilian war sogar zusammen mit der Romberg, die Frau Mutzenbacher spielt. Das weiß ich von Christian Kessler aus, das Splitting Image. Egal, Bilian war dann später der große Porno-Opa, hat ganz viel Pornos gedreht. Und auch mit Mel Sandorf, die lustigen Weiber von Tirol, wo er so eine Mädchen-Tanzgruppe trainiert. Und das spielt alles so schön in den Alpen, in so einem schönen Dörfchen. Das ist also auch irgendwo so ein Heimatfilm, aber ein bisschen schräger. Also wirklich lustig, wirklich geiler Film. Und immer wenn die Mädels nicht parieren, zieht er eine Pistole und schießt in die Luft. Also richtig mit scharfer Munition.
Ah ja.
Würde man heute auch nicht mehr so machen, aber es ist ein schöner Auftritt. Ich wusste ja gar nicht, wie der aussieht. Und dann, da war er auch noch jung und spricht mit so einem amerikanischen Akzent.
Wie sieht er denn aus?
Das ist so ein pummeliger Typ, später hat er so einen Bart und so eine Brille. So.
Aber du meinst, so wie er da im Film rüberkommt, ist kein Schmierfink gewesen?
Nein, kein Schmierfink, das war so die Lust. Das war so ein bisschen Zachi Neu vor seiner Zeit, könnte man sagen.
Ah, ja, ja.
So eine Zachi Neu-Rolle, weißt du?
Der.
Das war so zum Thema unnützes Wissen. Wollt ihr einfach mal Mel Sandorf sehen in seiner Jugend? Guckt euch die lustigen Weiber von Tirol an.
Der Gose Johanns liebstes Thema, habe ich das jetzt grammatikalisch richtig eingeleitet?
Filme.
Ist ja, wir haben ja das Fernsehen der britischen Besatzungszone.
SSBC, ja. BFBS hieß
es. Gab es denn einen Podcast, in dem wir das bisher noch nicht erwähnt haben?
Ich glaube,
das Fernsehen der britischen
Besatzungszone. Dass wir so geile, dass wir zwar vom Bauernhof gaben, aber so geile Checker waren, dass wir das britische Fernsehen hatten und schon A-Team geguckt haben, bevor ihr es gucken konntet.
Aber ich habe keine einzige Folge verstanden, aber ich habe es gesehen.
Und Dirty Harry haben wir schon im Fernsehen
Dirty
gesehen.
Harry.
Da kommt noch. Sogar Star Wars lief auf BFBS.
Und Phantom Kommando lief da auch irgendwann.
Das haben wir ja zum Glück noch nie erzählt, deswegen ist das jetzt auch keine Wiederholung.
Ja. Und genau, da lief auch Top of the Pops, das britische Original,
ja.
Die Pop-Sendung schlechthin. Und wir hatten wirklich so einen guten Flow. Und SSBC hat das auch, muss man sagen, vielleicht einfach mal über ein halbes Jahr zuverlässig ausgestrahlt, denn ja. Plötzlich war dann auch wieder was weg oder es wurde umgeschaltet oder der Sender wurde umbenannt. Das war alles nicht ganz so goldig.
Wie ja, er wurde von BFBS zu SSBC umbenannt.
Ja,
warum weiß ich bis heute nicht.
Ich glaube, da lief nicht immer Top of the Pops, aber es gab
doch
immer.
Top of the Pops lief da immer.
Also es lief auf jeden Fall mal da und wir haben immer reingeschaltet, wenn es lief und haben immer die brandneue, brandaktuelle Nummer 1 aus England mitgekriegt.
Und manchmal haben wir es auch einfach nicht verstanden, weil es der Zeit voraus war. Eric B. Rakim, Paid in Full, habe ich einfach nicht verstanden.
Ja, da geht exakt.
Ja, nicht verstanden, haben wir gesagt, was macht der da mit dem Plattenspieler? Und das ist ja eine Scheiße.
Das ist eine Scheiße. Und dann habe ich zu Papa noch gesagt, sowas mache ich später auch. Ich mache einen so einen bekloppten Hit und davon kann ich den Rest meines Lebens dann irgendwie leben. Es ist die Radlerhose geworden eigentlich. Es ist nicht so ein Paid in Full Song. Aber Eric B. und Rakim oder Rakim.
Weiß ich nicht, wie es gesprochen wird. Hip-Hop-Leute werden das wissen.
Eric B. und Rakim. Weiß ich auch nicht. Es sind die absoluten Uranfänge von Hip-Hop, die in London einfach früher da waren. Und die zweite Nummer, die bei Top of the Pops leider nicht gespielt wurde, ist bis heute für mich ein Rap-All-Time-Favorite. Und das ist Follow the Leader mit einem Sample, was einfach der absolute Hammer ist. Eric B. und Rakim.
Ja, Follow the Leader finde ich auch geil.
Follow the Leader ist ein Spitzensong. Er ist vielleicht ein bisschen lang, aber na gut, die Hip-Hop-Songs waren damals alle ein bisschen länger. Und All-Time-Favorite, also die haben ihren Platz sicher. Außerdem war ich über Top of the Pops auch noch ziemlich begeistert, aber ich glaube auch über Formel 1 von Curiosity Killed the Cat.
Mhm.
Man muss ja auch mal die Bands hier nennen, die bis heute eigentlich.
Ja, die hatten gute Hits. Ja.
Und aber mein ganz großer Hit war, und da kam dieser junge Mann die Treppe runter und hat diese schmissige Nummer einfach nur 1A fantastisch
dynamisch
performt, und das war Jimmy Somerville mit The Communards, Don't Leave Me This
Way. Ja, super geil.
Das war 1986 und das war ganz hart mein zweiter super Lieblingshit nach Leslie Mandoki, nach Genghis Khan. Und den habe ich auch aufgenommen. Es war allerdings eine Kassette mit braunem Band.
Oh Gott.
Und ich habe es oft gehört. Mhm. Aber Don't Leave Me This Way, das hat gekracht. Und ich wusste auch, dass der von Bronski Beat ist. Und unsere Cousine Annette sagte mir, guck mal, hier in der Bravo, Bronski Beat dir sagen, wir sind schwul. Mhm. Und ich dachte, Bronski Beat, wir sind schwul, was ist das? Mhm. Ist das irgendwie Mode? Ist das, was ist, kann ja nicht so wichtig sein, wenn es in der Bravo steht. Ja?
Aber dann sagte man ja vorher schon über Freddy.
Ja, ich habe das alles nicht. Ich habe das zu der Zeit nicht gecheckt.
Es hat vor allem zu der Zeit tatsächlich, jetzt sag ich jetzt ehrlich, es hat zu der Zeit irgendwie keiner, es war irgendwie egal auch. Tja. Also ich sag jetzt mal ganz fies, das war, ich meine, gut, wie will man sowas beurteilen mit 15, 16, aber ich hatte das Gefühl, es war egaler. Es war vertuschelt. Oh, Freddy schwul? Nee, ist der echt jetzt? Oh, Freddy mit Männern, der ist so...
Aber Bronski Beat hat sich ja
richtig Bronski Beat, das war direkt, ja genau, das war direkt
so. Und das gehörte so irgendwie dann in die Popkultur und so.
Ja, es war irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, subjektiv, es war irgendwie nicht so ein Aufreger, wie man meinen könnte, aber das habe ich vielleicht auch falsch mitgekriegt. Ich verbinde Top of the Pops mit was ganz anderem, was mich auch von Anfang an begeistert hat, und das war der Typ, der erstmal das Motorrad anschmiss. Und dann da über auf die Bühne fuhr. Und es war Cameo mit World Up.
Ich weiß, du warst ein Riesenfan von dem
World Up. Fandst du nicht gut?
Doch, natürlich, es war ein Riesenhit.
Und das haben wir auch bei Top of the Pops gesehen.
Ja. Aber und schon Wochen vorher. Die coolen
Gosi schon die Wochen vorher. Uns auf ihrem Bauernhof hatten nämlich diesen Adapter. Man musste ja einen Adapter haben fürs englische Besatzerfernsehen.
Und den hattet ihr nicht.
Und man musste in der richtigen Ecke wohnen. Und da wird Gütersloh nämlich plötzlich cool, weil Gütersloh nämlich ein Militärflughafen. Und Gütersloh wurde auch außerdem besucht von Königin Elisabeth II., die ihr kennt, die ihr nur aus The Crown kennt.
Ja,
die wir aus Gütersloh kennen. Aber wir kennen die aus Gütersloh. Da ist sie da mit ihrem Oldtimer lang geschippert. So ist das nämlich. Ja. Ne? Und klar ist Gütersloh in Bielefeld, aber in Wahrheit ist Gütersloh natürlich schon ein bisschen geiler.
Ist ein bisschen geiler. Und Bertelsmann?
Ja, Bertelsmann.
Der gigantische Medienkonzern, aus dem BMG und so hervorgegangen ist und auch die RTL Group und
Kronos. Das war ja das, mal gesagt zu haben. Bertelsmann hatte ja diese gigantischen Massen von Platten und Platten, muss man sagen. Es waren noch keine CDs hergestellt. Und Fehlpressungen oder mit kleinen Macken kamen entweder ins Antiquariat oder wurden ja vernichtet. Und jetzt ohne Namen zu nennen. Es gab eine Müllhalde, auf der diese Platten landeten. Und auf dieser Müllhalde arbeitete der Vater eines sehr, sehr guten Freundes von uns. Und der hat dann manchmal was von diesem Stoff mitgebracht. Das war eigentlich nicht legal, weil das musste ja vernichtet werden. Andererseits haben wir da ja keine Geschäfte mitgemacht. Insofern auch nicht so wahnsinnig schlimm. Ich weiß noch, was dabei war. 19, die deutsche Version von 19. Gibt es bei YouTube. Muss man sich mal anhören. Ja, also Paul Hardcastle, 19, klar. Und die deutsche Version war, glaube ich, Werner Feigl, der Nachrichtensprecher.
Ah ja.
Ja. Jeder war ein Held. 19. Da rappt er dann da, der Werner Feigl.
Ja,
das ist toll. Genauso, aber wo ich dazu komme, ich möchte hier nochmal sagen, was mein erster Song ist, den ich ever getaped habe. Das war relativ spät, da war ich glaube ich 14 schon oder 15. Und ich fand ihn so geil und ich hatte endlich einen etwas größeren Kassettenrekorder und konnte Musik also praktisch archivieren. Und das war Maria Magdalena von Sandra.
Oh.
Ich finde das Lied bis heute mega geil. Also das ist auch also wirklich super, super. Kann man nicht heutzutage, ich muss mich bei Spotify mal anmelden, ne? Dann könnte man zur Sondersendung so eine Playlist machen, oder?
Ja, das können wir machen, kann ich machen, ja.
Ja.
Michel Cretu. Nee.
Der hat das doch.
Der hat das produziert, ne?
Ja, super. Der hat ihr das auf den Leib geschnallt.
Da weiß ich noch, wie wir auf dem Dänenfest saßen und dann sagte da hier Jörg von außen Eilernhagen, der sagte, also die Frau sieht einfach nur genial aus.
Die sieht genial aus, die Frau.
Sandra, da gibt es keine schönere Frau für mich.
Ja, ich fand die aber auch mega hot.
Ja, ist das für mich
ich fand die auch mega hot
damals. Aber irgendwie, so, diese Schminke.
Ja, das war ja nun mal so, das hat man doch alles nicht kapiert gehabt.
Dann diese geföhnten Haare. Natürlich eine attraktive Sängerin.
Ne? Ja, das sind so die Tricks mit der Schminke. Ne? Ich erinnere mich an den Moment, wo ich sagte, ich finde diese Frauen in den 60ern irgendwie so wahnsinnig attraktiv. Sophia Loren und so. Und dann diese Wimpern immer. Ja, die Wimpern sind ja angeklebt. Ja. Ich so, was? Nein, nein. Die Wimpern waren so bei den Schauspielern, weil so, das war Zufall, die sahen so aus. Nein, nein. Ach so. Ah ja.
Ja,
ja. Ja, Momente der Wahrheit. Ich habe Maria Magdalena aufgenommen. Und mir fehlt noch Bonnie Tyler, Holding Out for Hero, habe ich aufgeschrieben. Und den Song liebe ich auch heute noch. Und ich verbinde ihn mit unserer ersten richtigen Klassenfahrt. Die erste war in der Grundschule, das war zum Dümmersee. Da haben wir aber keine Musik gehört. Die zweite nach Fehlen, das war so ein Bauernhof. Also Fehlen ist irgendwie bei Münster. Und das war so ein Bauernhof. Und da waren wir richtig so zu mehreren Jugendlichen und Mädchen und Jungs getrennt. Und da unten schlafen die Mädchen und oben die Jungs. Und dann haben wir laut Musik gehört tagsüber. Und es war so eine, ja, wie ist das so mit 13? Dann, ja, ich glaube, das war 84, dass man dann so Nachtspaziergang schon macht. Ne? Also richtig auch mit den Lehrern. Und dann geht es, glaube ich, darum, auch so Sachkunde zu bearbeiten. Also Blätter zu sammeln im Wald und das in Mappen zu kleben. Ich glaube, das gibt so eine pädagogisch wertvolle Rahmenstory zu dieser Klassenfahrt. Und aber ich erinnere mich noch an den, was bei uns auf Kassette war. Und das war auf jeden Fall Bonnie Tyler, Holding Out for Hero. In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. Kennst du das noch? Udo Lindenberg.
Aha.
Ja, das auf jeden Fall. Das war das ganz große Ding. Die erste Party dann, so nach Teenie-Format, weiß ich noch, vielleicht war es auch nicht die erste. Ich weiß noch, da lief die ganze Zeit Genie von Falco.
Genie, so weit bist du schon.
Ja, ich werde das vielleicht, bin ich noch ganz chronologisch, ich weiß es gar nicht.
Ich muss noch mal einmal vorweg, wir sollten mal einmal bei Herr Keller unser Lieblingslied mitspielen.
Ah ja, okay.
Und ich hatte keins. Es war, muss vor The Communards gewesen sein.
Ja.
Und deutlich nach Genghis Khan. Ich hatte keins. Und alle hatten so coole Sachen mitgebracht, zum Beispiel Sunshine Reggae.
Ah, oh, das finde ich auch super laid back.
Oder ich glaube, Stefan hatte Life is Life.
Mhm. Fand ich auch erst gut.
Ja, fand ich auch gut. Und ich habe, glaube ich, von irgendeinem dann irgendwas bekommen und so, hier, das präsentier mal, weil irgendwie, ja, wie auch immer, ich hatte mich da gerade nicht mit beschäftigt. Und dann kam Mike. Mike kam um die Ecke.
Dein Kumpel Mike, oder war das Mike, ein Sänger, Mike?
Nee, nee.
Also Mike Oldfield kam um die Ecke.
Mike aus Ebbesloh kam um die Ecke und hat You're My Heart, You're My Soul von Modern Talking dabei gehabt.
Oh.
Und ich dachte nur so, wow, was ist denn das für eine geile Melodie? Die geht ja sofort. Ich war geflasht. Ja.
Ich finde auch, ich muss zugeben, und das sage ich jetzt wirklich hier aus diesem Herzen, ich fand Modern Talking schon immer totale Scheiße. Aber der Song ist gut.
Ich wusste, dass alle drüber lästern irgendwie, aber ich hatte es irgendwie auch nicht richtig.
Nein, ist schon gut.
Hat mich gepackt.
Ja, ja, doch.
Und da muss man sagen, da hat Mike abgeliefert. Ganz klarer Fall.
Aber ich weiß auch, dass du Mike manchmal verarscht hast. Und der hat dir oft Verarschungen geglaubt. Aber die schlimmste Verarschung hat er dir nicht geglaubt. Du hast ihm mal gesagt, dass Türme wachsen können.
Ja, ich habe gesagt, Fernsehtürme wachsen.
Da war Schluss. Das hat er dir nicht geglaubt.
Hat er mir nicht geglaubt. Und da habe ich mich dann auch gefragt, ob...
Ob du ein Arschloch bist.
Ob ich vielleicht ein Arschloch bin. Das kann sein. Und ob nicht ich mich mit diesen Storys eigentlich blamiert habe.
Ja. In dem Moment, wo er es nicht geglaubt hat, schon.
Ich habe auch irgendwann gesagt, Busse können nicht rückwärts fahren. Ja, ich weiß auch nicht, was da ewig dran ist. Habe ich immer so Quatsch erzählt. Ja, und ich glaube, Mike hat irgendwann gesagt, ich glaub's dir nur, damit ich die Fresse halte.
Also das war aber eine vernünftige Rache.
Ja, das denke ich auch.
Ist das eigentlich jetzt schon, dass wir die Stunde schon voll gequatscht haben?
Wir haben unserer Musik? Die Stunde schon voll. Ich habe Mike noch letztes Jahr getroffen.
Ja.
Nee, ah, doch im Sommer. Ja.
Okay.
Ja, ja. Und es ist ja, er ist einfach ein guter Typ. Und er sagte hier, Frauen, das ist, Frauen habe ich aufgegeben. Frauen habe ich aufgegeben. Ich sage, ja, einige in meinem Freundeskreis. Nee, Frauen, nee. Aber ich habe hier ein Spielzeug. Und dann hatte er einen einen BMW da drin stehen in seiner Garage. Immer so ein bisschen zurückhaltend, immer so ein sparsamer Typ. Und da aber auf die 12 eine Karre, da dachte ich so, ja, alle sind immer irgendwie, alle sind immer vernünftig und Statussymbole und so, das ist ja alles nix. Und aber verdammt nochmal, wie geil ist denn jetzt hier dieses Ding hier? Ja, dann haben wir eine Runde gedreht.
Und was lief bei ihm? Was lief bei ihm im Radio?
You My Heart, You
My Soul. Nicht dein Ernst.
Nein, aber ich wusste mich auch, Tatort hast du nicht gesehen, ne? Bei Faber am Sonntag lief auch, glaube ich, Sunshine Reggie. Der Faber vom Tatort, der Kommissar hat ja jetzt einen Manta GSI hat er sich gekauft. Und da machte er dann Sunshine Reggie.
Ist eigentlich heute geklärt, ob die Sonne und du eine Coverversion ist? Also das ist ein Song von Udo Jürgens und es hört sich komplett so an wie Sunshine Reggae. Ist es offizielle Coverversion oder hat er es einfach geschwedet? Hat er es einfach geklaut?
Ja, das weiß ich. Also
Udo hört euch das mal an, ja. Auf YouTube. Sunshine Reggae, nicht auf Ibiza. Sunshine Reggae von Laid Back und Die Sonne und Du, ich glaube so heißt der, von Udo Jürgens. Und dann schreibt mal in die Kommentare, ob das derselbe Song ist oder ob es sich um ein kleines Rip-Off handelt.
Jawohl.
So wie damals, die Italiener.
Und
so.
Wenn eure Lieblingsband vielleicht Wind ist, dann schreibt es nicht in die Kommentare.
Dann hört auch nicht die nächste Sendung.
Wenn es heißt Teenie-Partys.
Teenie-Partys und was sonst noch in den 80ern passiert ist. Denn Musik haben wir gehört ohne Ende. Und jetzt kommen wir irgendwie, aber hier kommen wir gerade nicht zum Ende, Simon. Was sagen wir denn jetzt am Ende? Sag doch mal was. Sag doch mal was Schönes am Ende.
Ja, ja, du hast eigentlich den Übergang zum Teenie irgendwie...
Also ich weiß noch, diese Klassenfahrt nach Fehlen, das war immer toll. Dann sind wir nachts rüber zu den Weibern. Komm, wir gehen mal zu den Weibern.
Ja.
Ja, ja. Und dazu lief Bonnie Taylor.
Mir war es vielleicht eher dann so Taylor Dane.
Ja, das kam aber erst später.
Ja, ich bin doch auch 4 Jahre jünger.
Ja, Simon greift aber vor, wir sind noch lange nicht bei Taylor Dane.
Ja, Moment, aber wir sind präpubertär und wir sind 4 Jahre auseinander.
Ja, gut, okay.
Also wir leiten gerade die Pubertät ein. Aha. Der erste Pickel sprießt. Oh Gott.
Und bis zur nächsten Woche werden wir ihn ausgedrückt haben.
Jawohl.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.